Handspiel 5:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend. Schöne Grüße gehen nach Meerbusch und nach Oldenburg. Hallo Fabi, hallo Sören, grüß euch.
Ja, hallo zusammen.
Servus auch von meiner Seite, hallo.
Frisch erholt aus der Länderspielpause. Ich hoffe, ihr seid gut ausgeruht, habt die schönen Spiele der Nationalmannschaft auch mitverfolgt. Da können wir mal kurz erwähnen. Hansi Flicks Debüt, 3 Spiele, 3 Siege. Machen wir einen Strich drunter und dann fangen wir auch direkt mit der Bundesliga an. Frische Eindrücke, wir starten direkt mit dem Sonntag, da ja VfL Bochum hat gerade seine nächste Niederlage einstecken müssen nach der Auswärtsniederlage in Köln. War heute die Hertha zu Gast an der Kastrupper Straße und da setzt es für den VfL Bochum eine, ja, unterm Strich dann doch etwas überraschende vom Spielverlauf her 3:1 Niederlage für den VfL Bochum, wo man nicht wirklich mitrechnen konnte nach den letzten Wochen und den Auftritten der Berliner.
Ja, absolut unglücklich, würde ich sagen. Vom Spielverlauf her muss man schon sagen, dass der VfL besser war. Aber dann unterm Strich, das Bundesliga-Fehler werden knallhart bestraft und so war es dann auch in dem Spiel.
Ja, du hast es gerade angesprochen, der VfL, die ersten 20 Minuten mehr Spielanteile bemüht, nach vorne zu spielen, die Hertha um Grundordnung in der Defensive bemüht, um erstmal Sicherheit ins Spiel zu bringen. Ja, und dann Manuel Riemann, seine langen Bälle, die er hinten raus spielt, konnte nicht verarbeitet werden von Lucilla. Darida erobert den Ball, Serdar, schöner Schlenzer ins lange Eck, Riemann unhaltbar. Ja, aus dem Nichts das 0-1 und 2-3 Minuten später sofort das 0-2. Auch Missverständnis in der Verteidigung zwischen Bella Koccia und Lamropoulos. 2-0, die Hertha konnte ihr Glück kaum fassen und ging dann etwas glücklich dann doch wirklich mit 2-0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann der VfL weiterhin offensiv. Die Hertha kam gar nicht mehr hinten raus. Der Anschluss durch Simon Zoller nach einem Traum-Solo, wie wir es schon gesehen hatten, gegen Mainz von Gerrit Holtmann. Lässt da außen 2 Sefuig und Boyata stehen. Zieht in den 16er, wo Zoller dann einschieben kann. Ja, und das 3:1 in die Druckphase des VfL. Die Neuverpflichtung aus Nizza, Maulo Ndida, zieht alleine Richtung 16er, wird nicht angegriffen. Ja, schlenzt den Ball dann auch schön für unhaltbar für Riemann ins Tor. Und das war dann die Entscheidung. Das war das erste Spiel vom Sonntag. Ja, und dann hatten wir heute Nachmittag noch Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Da war ja wieder die Woche das Hauptthema. Fabi, dein Lieblingsthema der letzten Wochen. Armin Younes und Philipp Kostic. Was hältst du davon? Was sagst du dazu, wie es da jetzt ausgegangen ist?
Ja, erstmal habe ich schwer damit gerechnet, dass einer von beiden heute von Anfang an spielen darf. Natürlich nicht. Was soll ich dazu halten? Es ist genauso, wie ich es mehrmals jetzt einfach schon gesagt habe. Ich finde sowas einfach für die SGE tragisch, weil du 2 Leute auf der Payroll hast, die de facto nicht auf dem Platz stehen können. Wiederum auf der anderen Seite allerdings die Qualität mitbringen würden, um der Mannschaft dabei zu helfen, letztendlich noch besser zu sein und mehr Alternativen im Kader zu haben. Aber ich glaube, ich habe dazu genügend gesagt die letzten Wochen, oder?
Ja, man hat sich wohl unter der Woche darauf verständigt, dass Armin Younes jetzt wohl erstmal komplett freigestellt wird, weder bei der Mannschaft mittrainiert noch für die zweite Mannschaft in Frage kommt. Und wie sich das weiterentwickelt, behalten wir im Auge auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird spätestens zur Winterpause dann definitiv der Wechsel vollzogen werden. Ja, und heute zum Spielen. Du hast gerade angesprochen, Philipp Kostic saß zu Beginn auf der Bank. Und es wäre eigentlich fast die perfekte Story gewesen, passend zu dem Tag. Philipp Kostic wird eingewechselt. Kurz nach seiner Einwechslung zieht er links rein, schön in die lange Ecke, macht das 1:0. Die SGE dann auch noch in Überzahl nach einer roten Karte gegen Waldemar Anton. Und dann kam kurz vor Schluss, hat die SGE sich dann doch noch den Ausgleich reindrücken lassen. Und ja, so wartet die SGE weiterhin auf den ersten Dreier zu Hause. Da bleibt immer noch viel Arbeit für Oliver Glasner auf jeden Fall.
Hat er sich denn auch das Wappen geküsst nach dem Tor oder?
Also der Kuss aufs Wappen, der ist verwehrt geblieben.
Okay.
Allerdings muss man schon sagen, dass der Jubel und wie die Spieler Philipp Kostic abgefeiert haben. Also die Mannschaft hat es ihm wohl anscheinend sehr schnell verziehen. Ich weiß nicht, wie viele Runden da auf ihn gegangen sind oder wie viele Frühstücks er da bezahlt hat. Also mannschaftlich scheint das wirklich soweit ja, abgenickt zu sein und vergessen zu sein. Und ja, jetzt kann Philipp Kostic die nächsten Wochen dann hoffentlich wieder das zeigen und abrufen, wofür er die letzten Jahre eigentlich auch bei der SGE gestanden hat. Einsatzwillen, Offensivdrang und Tore, 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 ne?
Puh, ja, ich hoffe, das kannst du vielleicht auch irgendwann nochmal den Frankfurtern Fans oder Frankfurter Fans nochmal so erklären, weil ich sehe das anders ein bisschen, aber gut, letztendlich geht es darum, dass die Frankfurter eigentlich wieder nicht gewonnen haben und zu Hause nicht gegen einen Gegner gewonnen haben, den sie eigentlich schlagen müssen. Und deswegen bin ich da so weit, dass ich sage, das ist eigentlich wieder viel zu wenig war, was da von den Frankfurtern kam. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meines Erachtens war das ein Spiel eigentlich, wo du zu Hause gewinnen musst als Eintracht Frankfurt.
Lass mich nur kurz darauf zurückkommen, Fabi, bezüglich Kostic. Also die Zuschauer haben es teils, teils aufgenommen. Bei der Einwechslung war schon viel Applaus, aber auch natürlich einige Pfiffe. Aber ist ja meistens so, die Fans vergessen sehr schnell, wenn die Leistungen die nächsten Wochen stimmen. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also ich glaube, die Eintracht muss sich wirklich die nächsten Wochen aufs Wesentliche besinnen und das wäre mal wieder vernünftigen Fußball zu spielen. Heute waren sie wirklich bemüht, allerdings die Durchschlagskraft gerade nach vorne hin war einfach wieder viel zu wenig. Die Neuverpflichtungen, die jetzt noch kurz vor Transferende kamen, Lammer, den Sören ja auch schon angepriesen hatte, ja, hatte glaube ich ein oder zwei Abschlüsse im gesamten Spiel. Da wird es die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis er richtig ins Spiel aufgenommen wird. Und der VfB, auch immer wieder gefährlich nach vorne, gerade auch die Neuverpflichtung aus Wolfsburg, der ausgeliehene Marmusch war sehr, sehr aktiv nach vorne hin, hatte einige gute Aktionen und da ist Vermislit hat auf jeden Fall ein guter Transfer gelungen, beziehungsweise eine gute Ausleihe, wo der VfB wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch seinen Spaß dran haben wird.
Ja, also ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, auf der einen Seite ist es zu wenig für die Frankfurter, was letztendlich da zumindest auf dem Scoreboard steht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man die Stuttgarter für mich eigentlich heute ja eher glücklich zum Punkt gewinnen. Letztendlich die Frankfurter hatten ja auch noch einen Aluminium-Treffer, ich glaube ein Lattentreffer war es ganz am Ende. Latte? Ja,
Genau,
Latte.
kurz vor Schluss.
Von daher etwas glücklich. Und ja, ich bin so langsam mal gespannt, in welche Richtung das geht, sowohl bei der SGE als auch beim VfB. Es ist natürlich ärgerlich, dass du jetzt mit Anton für mich zumindest so die Säule in der Abwehr oder der Defensive letztendlich für 2, 3 Wochen wahrscheinlich auch verlieren wirst. Trotzdem am Ende noch einen Punkt geholt. Also aus Stuttgarter Sicht würde ich sagen, glücklich. Aber das ist ein Punkt, mit dem man arbeiten kann, auswärts bei Frankfurt. Auf der anderen Seite würde ich eher sagen, dass es für die Frankfurter zu wenig ist, um dann letztendlich in der Tabelle irgendwann mal wieder den Weg nach vorne zu finden.
Richtig, und jetzt kommt natürlich jetzt am Donnerstag beginnt die Europa League für die Frankfurter mit einem Heimspiel gegen Fenerbahce, was wahrscheinlich auch ein Auswärtsspiel sein wird. Und ja, du weißt es ja selber, wenn man nicht eingespielt ist und die letzten Wochen nicht von Erfolg gekrönt waren, dann startest du in Europa und danach geht es dann sofort am Sonntag auch noch gegen den Tabellenführer aus Wolfsburg. Es ist auf jeden Fall ein hartes Programm für die SGE die nächsten Wochen. Sören, am Samstag kam es zum Aufeinandertreffen zweier Trainer, die wir alle sehr gerne haben und sehr gerne in der Liga sehen. An der Seitenlinie, Christian Streich und Steffen Baumgart standen sich gegenüber.
Ja, richtig. Also das 1-1 haben beide Mannschaften sich ja getrennt. Ich muss sagen, unterm Strich hätte der erste FC Köln, glaube ich, durchaus auch mit 3 Punkten die Rückfahrt antreten können. Aber dann eben in der ja fast schon letzten Minute durch ein Eigentor das 1-1 bekommen. Sie haben sich, glaube ich, nicht belohnt. Sonst wären 3 Punkte wären durchaus gerecht gewesen. Die Freiburger, gerade in der ersten Halbzeit, war nicht das Spiel, was man sonst in der, ja, zum Saisonstart eigentlich von Freiburg gesehen hat.
Ja, gebe ich dir recht. Freiburg musste kurzfristig im Mittelfeld umbauen. Kübler, der die letzten Wochen auch in herausragender Form gespielt hatte, musste ersetzt werden. Und da hatte Maxi Eggestein sein Pflichtspieldebüt, wurde dann aber auch zur Halbzeit dann ausgewechselt. Er war wirklich nicht gut im Spiel. 27 Ballkontakte, 33% Zweikampfquote. An ihm ist das Spiel ein bisschen vorbeigelaufen. Die Kölner nach vorne hin auch wieder mit ihren beiden Tanks vorne drin mit Anthony Modest und Sebastian Andersson. Beide als Stürmer, ganz starke, fast 65% beide an Zweikämpfen, ganz stark. Allerdings hier in Philipp Lienhardt und Schlotterbeck auch ganz gut dagegen. Ja, und das 1-0 für den FC. Ich weiß nicht, wie ihr das Tor gesehen habt. Auch wieder wie die letzten Wochen der FC über die Außen und dann werden die Bälle da wirklich einer nach dem anderen reingespielt. Ja, und am zweiten Pfosten steht dann Anthony Modest und nickt auf unnachahmliche Art schön ein, unhaltbar für Marc Flecken. Ja, und so geht der FC dann 1-0 verdient in Führung nach der ersten Halbzeit. Ja, und die zweite Halbzeit, Fabi, hast du auch ein bisschen verfolgt, denke ich mal, hat der SC dann auch das Gaspedal gefunden.
Also im Grunde genommen würde ich nur nochmal ergänzen, auch was halt bei den Kölnern wirklich auffällig ist, dass halt ein gewisses Muster vorhanden ist im Spiel nach vorne. Das heißt, es sind diese, ich weiß gar nicht, einfach teilweise fast perfekt getimten Flanken irgendwo zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Und in der Regel gibt es einen, der vorne im Zentrum steht und das Ding letztendlich irgendwann mal verwandelt. Und das war auch in dem Spiel gegen Bayern letzte Woche, gegen die Bochumer, jetzt auch wieder. Und ja, was man bei den Kölnern vielleicht ein Stück weit im Moment ja ein bisschen außen vor lässt, vielleicht, was noch gar nicht jedem, glaube ich, so offensichtlich bewusst ist. Die Kölner, die sind mit 7 Punkten ziemlich gut, meines Erachtens, in die Liga gestartet und letztendlich dann unglücklich auch noch zum Ausgleichstreffer oder unglücklich den Ausgleichstreffer letztendlich schlucken müssen, ein Eigentor. Von daher stell dir mal vor, die fahren mit 3 Punkten vom SC Freiburg nach Hause und dann stehen die mit 9 Punkten ganz oben in der Tabelle mit dabei.
Und dann kommt natürlich die Niederlage in München, wo ja auch lange Zeit eine gute Partie abgeliefert wurde vom FC. Also die Leistung vom FC bis jetzt, Chapeau, ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall.
Also ich wage jetzt mal eine These aufgrund der ersten 4 Spieltage und die gilt genauso auch für die Freiburger. Ich glaube, wenn beide Mannschaften exakt diesen Weg weitergehen und die Art und Weise Fußball zu spielen, es ist eine gewisse Leidenschaft im Spiel, es ist eine gewisse Härte im Spiel, es ist ein Zug im Spiel und man muss auch gestern bei dem Spiel sagen, es war jetzt kein schlechtes Bundesligaspiel, welches 1-1 ausgegangen ist, sondern durchaus auch ja, mit einem gewissen Tempo versehen im Spiel. Und es war doch phasenweise aus oder auch ziemlich attraktiv zu schauen, meines Erachtens. Und ich gehe mal davon aus, wenn beide Mannschaften wirklich ja, den Weg weitergehen jetzt wie die ersten 3-4 Wochen, dann glaube ich, dass beide Mannschaften ja letztendlich wenig mit dem letzten Drittel der Tabelle zu tun haben werden.
Ja, und ich glaube, was man auch sagen muss einfach und was man auch gesehen hat, bei beiden Teams, die haben die Handschrift der Trainer einfach verinnerlicht. Und wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften, sei es jetzt zum Beispiel Fürth oder Frankfurt, wo das noch nicht so wirklich funktioniert, bei Köln und Freiburg funktioniert es einfach. Sie setzen das um, was die Trainer vorgeben. Und das ist zu dem Zeitpunkt der Saison schon gut.
Ja, der SFC hatte zur Halbzeit 11-2 Torabschlüsse, was man sich letzte Saison, da haben sie 2 Spiele für gebraucht, für 11 Torschancen. Also gerade nach vorne hin sieht man ganz klar, was Steffen Baumgart auch am Anfang der Saison prognostiziert hatte, offensiv angreifen und dann geht nach vorne die Post ab, frühes Attackieren. Bei dem Spiel muss man natürlich noch hervorheben, Timo Horn, der hatte gerade in der Druckphase des SC Freiburg einige Dinger ganz stark hinten rausgeholt. Auch ein sicherer Rückhalt bis jetzt diese Saison, auch noch kein großer, grober Schnitzer dabei. Den hat er ja letztes Jahr das ein oder andere Mal gehabt, wo er ein bisschen unsicher wirkte. Was mir nur aufgefallen ist, bei der Flanke, die zum 1-0 geführt hat, das ist mir bei einigen Spielen jetzt am Wochenende aufgefallen, dass teilweise die Flankengeber, dass man denen viel zu viel Platz lässt bei den Flanken und gerade auch die Tore, kommt vielleicht das andere Spiel, wo ich da ein bisschen drauf eingehe, den Stürmern dann auch einfach viel zu einfach gemacht wird. Also ich weiß nicht, früher bei uns, Fabi, wir als Verteidiger klebten ja mehr oder weniger an unseren Männern, an den Stürmern, aber heutzutage haben die Stürmer da teilweise Freiräume im 16er. Also ob das alles so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ja, und
Ja.
der verdiente Ausgleich dann hinterher für Freiburg und unterm Strich ein gerechtes 1:1, denke ich.
Ja, also alles in allem natürlich, glaube ich, an sich ein gerechtes Ergebnis, auch wenn du die Statistiken ranziehst. Letztendlich sind die genauso ausgeglichen wie letztendlich das, was auf dem Spielfeld zu sehen war. Ja, wie gesagt, ich möchte es nur noch mal einmal unterstreichen. Ich glaube, beide Mannschaften aktuell im Soll nach dem vierten Spieltag. Die Kölner mit jetzt 7 und Freiburg müsste 8 Punkte haben. Das ist für beide Mannschaften ein sehr, sehr guter Start in die Saison und macht Lust auf mehr. Vor allem auch, wenn du jetzt die Entwicklung der Mannschaft siehst, vor allem bei den Kölnern nach den ersten Wochen mit Baumgart. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das letztendlich entwickelt bei den Kölnern und auf die Freiburger können wir uns so oder so freuen.
Ja, und jetzt am kommenden Wochenende, am Samstagabend, hat der erste FC auch sein erstes Topspiel. Da gastiert nämlich RB Leipzig in Köln. Und da, denke ich, wird es RB auch ziemlich schwer gemacht werden von der Elf von Steffen Baumgart. Christian Streich reist nach Mainz. Jetzt habe ich einen schönen Übergang. Die Mainzer haben jetzt am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren bei der TSG Hoffenheim. Die Mainzer mittlerweile seit dem 5. Januar die fünftstärkste Mannschaft in der ganzen Bundesliga hinter Bayern, Dortmund und Wolfsburg und Frankfurt. Hätte ich da wahrscheinlich so auch nicht auf dem Zettel gehabt. Aber die Siegesserie bzw. die Punktausbeute von Bo Svensson seit dem Trainerwechsel ist wirklich beeindruckend.
Also ich muss sagen, Mainz hat mir jetzt am Wochenende sehr, sehr gut gefallen. Sie waren körperlich aus meiner Sicht irgendwie in jedem Zweikampf überlegener als die TSG. Und bei Hoffenheim muss man sagen, die haben ja eigentlich auch einen ganz guten Start hingelegt. Aber gegen Mainz, ja, das war nichts. Und das geht der 2-0-Sieg für Mainz absolut in Ordnung.
Ja, es waren ja wieder mal die Mainzer, ne? Also es ist teilweise ja schon ein Stück weit aberwitzig, wenn du so ja du schaust vor dem Wochenende auf den Spielplan und du denkst so, ach ja, Hoffenheim zu Hause gegen Mainz, klare Sache. Die Mainzer nehmen die 3 Punkte mit. Du schaust auf den Spielplan, du siehst Mainz gegen Leipzig, klare Sache. Eben nicht. Ich kann die Mainzer ehrlicherweise noch nicht so gut einschätzen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, anscheinend im Moment oder seit ein paar Wochen oder Monaten, es muss funktionieren mit Bo Svensson. Aber ich habe noch keinen Bezug zu dieser Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ist die wirklich so gut oder ist sie einfach nur gnadenlos effektiv? Jetzt wie am Wochenende auch wieder wenig Ballbesitz. Trotzdem den ein oder anderen Abschluss und die fahren nach Hause mit einem 2-0-Sieg.
Also, ich sag mal so, du hast gerade angesprochen die Effektivität. Also, die Mainzer haben ja in der letzten Saison, bevor der Wechsel von Bo Svensson stattfand, war es ja teilweise gerade im Defensivverbund wirklich vogelwild. Da rannte ja jeder kreuz und quer. Und für mich wirklich ganz, ganz wichtig hinten ist, dass Christian Bell mit reingenommen wurde, der da hinten jetzt wirklich eine Grundordnung, eine Ruhe ausstrahlt, mit Nia Kate an seiner Seite. Und ich weiß gar nicht, wer jetzt am Wochenende noch an seiner Seite war. Hinten die Dreierkette, die Boetius, meine ich, war es. Oder Sanchez war es, genau. Die Verteidigung, das da hinten mit einer Ruhe, mit einer körperlichen Stabilität da hinten drin, die haben alle auch fast wieder an die 80% Zweikampfquote. Ja, dann plätschert so ein Spiel einfach so dahin. Die TSG war bemüht, hat aber keine Durchschlagskraft im Mittelfeld und auch nach vorne hin wenig Abschlüsse gehabt. Ja, dann wird der schnelle Johnny Burkhardt einmal in Szene gesetzt, der ist auch ein bisschen glücklich, ein paar Probleme hatte bei der Ballannahme, macht dann nach 20 Minuten das 1-0 und dann sagt sich Mainz auch, so TSG, dann macht mal, seht mal zu. Und so viel kam dann von der TSG dann auch nicht. Ja, und plötzlich kommt dann in der 77. Minute Ingvarsson, der das 2-0 macht. Der kam ja jetzt erst vor kurzem von Union Berlin. Ja, und auf einmal führt Mainz 2-0 und die sagen sich dann auch halt nach vorne hin, brauchen wir erstmal nichts mehr machen. Wir haben hinten eine super Abwehr, wir stehen kompakt. Ja, und der TSG ist dann letztendlich auch nichts mehr eingefallen.
Ne, aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe dann während des Spiels auch mal die Aufstellungen oder bin die Aufstellungen dann letztendlich durchgegangen. Und für mich war das dann eigentlich genau das, was ich vor ein paar Wochen mal schon ein Stück weit angesprochen habe, was du dann ein bisschen anders gesehen hast, Tobi. Da ist halt dann einfach auch in so einer Mannschaft ja, ein bisschen die Qualität fehlt mir da, die da letztendlich auch aus der zweiten Reihe eingewechselt wird, um dann eben so ein Spiel vielleicht als TSG Hoffenheim zu drehen oder für mich zu entscheiden. Und ich finde einfach bei Hoffenheim nach wie vor noch kein, ja, noch nicht diesen Grund oder der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Mannschaft, die wirklich sich für Europa qualifizieren kann. Und dann ist so ein Spiel wie jetzt am Wochenende gegen Mainz der beste Beweis einfach. Es kommt dann einfach ein Stück weit zu wenig. Du gerätst in Rückstand und dann, ja, natürlich ist dann so eine kleine Druckphase und mehr Ballbesitz und so weiter. Aber dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, beispielsweise nimm mal die Statistik zur Hand. Da siehst du, was die Mainzer letztendlich oder warum die Mainzer das Spiel für sich entschieden haben. Es ist eine gewisse Aggressivität und die Zweikampfwerte, wenn du siehst, nein, wenn du irgendwo zwischen Platz 6 und 8 landen willst, dann musst du eben auch irgendwann mal den Kampf annehmen können. Und das ist für mich eine Mannschaft TSG Hoffenheim, die das nicht kann.
Ich glaube, bei Hoffenheim sind zwei Spiele einfach eminent wichtig. Das ist Sebastian Rudi als Taktgeber im Mittelfeld. So, der hat jetzt gegen Mainz ja nicht so wirklich stattgefunden, wurde dann auch ausgewechselt. Und André Kramaric. So, wenn der dann natürlich nicht in Szene gesetzt wird, dann ist es schon dünn, was die Qualität angeht. Und dann ist dann vielleicht auch einfach zu viel Mittelmäßigkeit. Ja, Bo Larsen hat sich ja bei Dortmund nicht durchgesetzt, versucht es jetzt in Hoffenheim. Ist auch noch nicht so viel von gekommen. Also das ist natürlich dann, hast du völlig recht, Fabi, dass das von der Qualität dann eben auch nicht reicht.
Ja, ich frage mich halt, die letzten Wochen hatte Sebastian Hoeneß eigentlich ein relativ gutes Konstrukt gehabt an Spielern. Jetzt nimmt er Stiller, der an der Seite von Rudi wirklich gute Wochen gehabt hat, nimmt er raus. Dann nimmt er noch den starken Baumgartner raus. Klar, hatte seine Länderspielreisen. Dafür kommen dann Gacinovic und ich weiß gar nicht, wer es noch war,
Geiger.
und Geiger rein, aber auch Rütter war mit drin. Ja, war dann halt einfach zu wenig. Und Sebastian Rudi hatte auch wirklich einen rabenschwarzen Tag, 35 Ballkontakte, Zweikampfquote 25%. Ja, nach vorne hin ist da viel zu wenig Entlastung gewesen. Mal schauen, wie es dann bei der TSG die nächsten Wochen weitergeht. Der Ausfall von Akpoguma wurde eigentlich ganz gut aufgefangen durch Wichert, der von Bayern nochmal ausgeliehen wurde. War richtig, Fabi, ausgeliehen, ne? Wurde nicht fest ausgeliehen.
Ausgehen.
Ja, und unterm Strich auf jeden Fall ein verdienter Mainz-Sieg, auch wenn die Statistiken größtenteils für die TSG gesprochen haben. Ja, unterm Strich Zweikampfquote, kompakte Defensive, mannschaftliche Geschlossenheit, damit kann man schon viel bewirken.
Ja, ich glaube, kurz noch zu Mainz, was man dann wirklich hervorheben muss, sind zwei Gegentore innerhalb von oder in 4 Spielen. So, und das ist, wenn wir nachher noch zu Dortmund kommen, auch ein Unterschied, was eventuell dann Erfolg ausmacht, wenn du über ja die ganze Saison einfach konstant sehr, sehr gut verteidigst. Ja, das kann sehr wichtig werden dann auch.
Ich denke auch, dass Mainz, also Stand jetzt im unteren Tabellendrittel dieses Jahr auch nicht zu finden sein wird.
Das denkt man sich bei der einen oder anderen Mannschaft, ne? Das waren jetzt eben die Freiburger, es waren die Kölner, jetzt sind es die Mainzer. Mir geht es aber genauso. Also wirklich, ich schaue und denke mir so, ja, die könnten dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne mit reinrutschen, aber es können ja nicht alle vorne reinrutschen. Aber im Moment ist es wirklich so, dass die einen sehr, sehr starken und vor allem auch, finde ich, ja, gefestigten Eindruck machen vor allem diese drei Mannschaften.
Kommen wir zu einer Mannschaft, die am Wochenende sich einen Punkt auch wirklich verdient und erkämpft hat. Die letzten Wochen auch, auf der Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen für die nächsten Wochen. Kommen wir zum FC Augsburg, Fabi, die ja die letzten Wochen nicht wirklich von guter Qualität
Ja,
Spiele abgeliefert
es
haben.
ist natürlich halt auch die Augsburger jetzt 2 Punkte. Beide Punkte haben sie sich mit einem 0:0 ergaunert. Es ist, glaube ich, auch die Mannschaft mit, die bisher, glaube ich, nur ein Tor erzielen konnte. Ja, ich muss dann immer, wenn der Sören mir von Präsenz im letzten Drittel des Gegners durch Sebastian Polter und alles Mögliche erzählt, aber für mich ist Augsburg, es ist halt einfach diese Mannschaft gespickt mit Namen, mit richtig tollen Fußballern, mit sehr viel Bundesliga-Erfahrung, die es einfach für mich letztendlich im Moment nicht gebacken bekommt, das in gefährliche Aktionen umzuwandeln und dann eben auch mal einfach nur ein Tor zu schießen oder eben ja die Punkte nach Hause zu holen. Und Gott sei Dank aus Sicht der Augsburger war es am Wochenende, jetzt am Samstag, zumindest ein Punkt, weil man stelle sich vor, man hätte vielleicht auch nochmal verloren gegen eine Mannschaft, die bis dato Union zu Hause, ja, schon würde ich fast sagen, eine Macht, eine Heimmacht ist. Das heißt, du kannst im Nachhinein sogar wirklich noch zufrieden sein, dass du mit einem Punkt nach Hause fährst. Aber was ich damit eigentlich nur sagen will, gut, es ist der erste. Der vierte Spieltag ist vorbei, aber du musst irgendwann anfangen, auch zu punkten, auch Tore zu schießen. Und da ist, glaube ich, im Moment noch der Wurm drin bei den Augsburgern, oder?
Ja, aber Tobi, du hast es gesagt, das ist eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Und, das habe ich auch so gesehen, weil in den vergangenen 3 Spieltagen konnte ich mich irgendwie an keine Torchance von Augsburg erinnern. Und jetzt an dem Wochenende war es ja wirklich, ja, war schon offensiv auf jeden Fall deutlich besser. Und wenn ich dann auch denke, also Andy Luth hat ja für Union einige Paraden auf Lager gehabt und sonst hätte Augsburg ja auch durchaus verdient 3 Punkte mitnehmen können. Also das ist wirklich auch eine Leistung, auf die man aufbauen kann.
Ich sag mal so, das Spiel fängt ja letztendlich wieder schlecht an für die Augsburger. Also wenn es da nach 20 Minuten 2, wenn nicht sogar 3-0 für Union Berlin steht, dann ist es unterm Strich nur eine Frage der Höhe, bis sich Union da wieder in Rausch spielt. Da hat Union wirklich drei richtig gute Chancen, die alle drei Gieselmann hatte, der seit Wochen auch eine richtig gute Form da hat. War ja auch nicht wirklich als Startformationsspieler eingeplant, aber der hat sich seinen Platz da hinten links auch oder im offensiven Mittelfeld auch ergaunert, wie du schön gesagt hast, Fabi. Ja, aber Sören, du sagtest auch, Augsburg nach vorne hin auch die eine oder andere Chance und Andi Luth hat gerade in der zweiten Halbzeit, ich erinnere mich an eine Chance von Córdoba aus 5 Metern, wo er geistesgegenwärtig wirklich noch den Arm hochreißt. Das war wirklich eine super Parade. Aber das war auf jeden Fall ein Spiel 0-0 der deutlich besseren Art, was auch ein 2-2 oder ein 3-3 hätte geben können, wenn die Bälle reingegangen wären.
Nur das Problem für Augsburg ist natürlich, jetzt sagen wir, sie können auf der Leistung aufbauen. Wenn man sich jetzt die nächsten Spiele anguckt, dann kommt jetzt Gladbach nach Augsburg, die auch langsam mal punkten müssen. Dann musst du nach Freiburg und dann kommt direkt und dann nochmal nach Dortmund. Also von daher, das kann ja durchaus sein, dass du dann weiterhin mit, keine Ahnung, mit 2 Punkten auf dem Konto dastehst, ne?
Ja, also die Saison wird für Stefan Reuter und Markus Weinzierl auf jeden Fall nicht einfach werden und das werden auf jeden Fall wahrscheinlich wieder einige schlaflose Nächte auch die nächsten Wochen werden, wenn es ganz bescheiden läuft. Aber Fabi, du hast gerade angesprochen, da sind gestandene Spieler, aber mir geht es so wie dir gerade bei Mainz. Ich kann mit dieser Augsburger Mannschaft, die kann ich nicht greifen, damit kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht wieso.
Wobei man ja eigentlich auch sagen muss, dass an sich auch, wenn du am Samstag wieder die Aufstellung anschaust, du hast da wirklich, also wenn ich mir die erste Elf anschaue, oder zum Teil dann eben auch noch, was auch von der Bank kommt, ist es für mich eine Mannschaft, wo ich sage, rein vom Namen her oder von der Aufstellung her, das ist eine Mannschaft, die eigentlich mit den letzten 3, 4 Plätzen in der Tabelle nichts zu tun haben sollte. So sehe ich das dann wieder. Und dann Bezug nehmen, so wie es der Sören auch gesagt hat, die ersten 3 Spieltage um Himmels Willen. Es war ja gefühlt nicht mal eine Torchance, beziehungsweise die Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Es war ja schon fast ein Wunder, wenn die sich über die Mittellinie spielen konnten, im eigenen Ballbesitz. wo du jetzt halt einfach sagst, okay, jetzt hast du mal eine Leistung gebracht, du hast einen Punkt geholt in Berlin bei einem sehr, sehr starken Union Berlin, also vor allem auch wie die in die Saison gestartet sind. Aber letztendlich, ich glaube, es wird sich ein Stück weit zeigen, aber genau wie es Sören gerade eben sagt, du kannst in 3 Wochen dastehen und stehst immer noch mit 2 Punkten da, wenn du dir den Spielplan anschaust.
Ja, richtig,
Aber in
ja.
der Mannschaft steckt was drin und eigentlich auch mehr als Platz 18, 17 oder 16, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, gut, dann gehen wir mal zu einer Mannschaft, die noch hinter dem FC Augsburg angesiedelt ist. Über die haben wir die letzten Wochen auch schon das eine oder andere Mal gesprochen und die wird da unten wahrscheinlich von dem Platz dieses Jahr auch nicht mehr wirklich wegkommen. Kommen wir zur Spielvereinigung Greuther Fürth, die am Wochenende eigentlich in ihren Möglichkeiten alles versucht hat, bemüht war. Ja, aber unterm Strich reden wir hier von 28% Ballbesitz, die sie hatten. Selbst die Zweikampfquote war bei 42% und die sind noch sogar noch 8 Kilometer mehr gelaufen. Aber das reicht, hat alles nicht gereicht gegen einen VfL Wolfsburg, gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die auf einigen Positionen durchrotiert hat und unterm Strich es ganz souverän, routiniert runtergespielt hat, ohne wirklich sich stark anstrengen zu müssen, ohne wirklich gefordert zu sein. Oder wie habt ihr das gesehen?
Ja, ähnlich. Also Fürth hatte ja null Durchschlagskraft. Das zieht sich ja jetzt auch schon durch, so seit dem Saisonstart. Und bei Wolfsburg muss man einfach sagen, wenn du natürlich dann auch solche Spiele einfach gewinnst, dann stehst du zu Recht da oben. Und mit einer Art und Weise vor allen Dingen, das ist schon sehr, sehr stabil. Und trotz 5 Wechseln, die Marc van Bommel vorgenommen hat, spielen die nach wie vor gut. Und klar, sind vielleicht auch nur so hochgesprungen, wie sie mussten, aber der 2-0-Sieg unterm Strich ja mehr als verdient.
Wollte ich eben sagen, ich glaube, oder sehe ich fast ganz genauso. Du musst so ein Spiel gewinnen, wenn du vorne in der Tabelle stehen willst. Haben sie meines Erachtens komplett ungefährdet die 3 Punkte einfahren können gegen eine Mannschaft, die in der Liga einfach nichts zu suchen hat. Das ist einfach so. Auf jeglicher Position und in jeglicher Hinsicht einfach auch mit der ganzen Sache überfordert, muss man so deutlich sagen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich Chapeau, VfL Wolfsburg, du musst so ein Spiel erstmal so runterspielen können. Von daher, ja, ist das für mich eigentlich so ein Spiel. Vielleicht kommt das einfach ein bisschen zu kurz, das Lob, was man eigentlich den Wolfsburgern entgegenbringen müsste, aber ja, in dem Fall war es für mich eigentlich safe letztendlich, dass die Wolfsburger da die 3 Punkte mitnehmen und das haben sie wirklich gekonnt im, ja, wie sagt man so schön, ja, in einer Art und Weise einer Spitzenmannschaft meines Erachtens bewerkstelligt.
Ja, auf jeden Fall. Und das super Mittelfeldduo ist ja leider gesprengt worden. Szarvas Schlager mit Kreuzbandriss, ein ganz, ganz bitterer Ausfall für den VfL Wolfsburg. Aber bei dem Spiel nicht großartig aufgefallen wurde vertreten durch Gilavogi, der lange Jahre die Position mit Maxi Arnold gespielt hatte. Und ja, auch hinten die Verteidigung. Bornau hat Spielpraxis bekommen, da hatte Brooks mal eine Pause bekommen. Und ja, war auch kein Leistungsabfall nach vorne hin. Lukas Mecher und Luca Waldschmidt waren in der Startformation. Und wenn man dann auch nur die Außenbahnspieler Kevin Mambu und Roussillon einfach mal draußen lassen kann und die kurz vor Ende dann nochmal reinbringen kann, da sprechen wir wieder über die Qualität vom Kader des VfL Wolfsburg. Verdammt stark und gefestigt die Mannschaft. Und
So ist es.
jetzt geht es für den VfL Wolfsburg auch in die neue Champions League-Saison am Dienstag. Starten Sie mit einem Auswärtsspiel in Lille.
Ja, und da möchte ich jetzt nur eine Sache noch sagen. Ich wünsche mir, und wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich wünsche mir, dass die Mannschaft, die im Moment in der Bundesliga den Eindruck erweckt, dass sie wirklich auf dem besten Wege ist, eine Spitzenmannschaft zu werden, auch mal Herrschaftszeiten, das in der Champions League unter Beweis stellt und dann auch mal ein OSC Lille in einer Art und Weise auseinandernimmt. dass man wirklich auch sagen kann, okay, das ist eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die uns in Europa letztendlich vertritt. Aber ich ahne oder ich habe Böses im Gefühl. Wie sagt man das? Oder wie heißt dieses? Ich ahne Böses.
Du ahnst Böses?
Ja.
Okay.
Ich würde es mir einfach nur wünschen, dass die genau das, was sie im Moment in der Liga unter Beweis stellen, Woche für Woche einfach auch mal in der Champions League bringen können. Das würde mich sehr freuen.
Also ich vertraue da voll und ganz auf den alten Strategen Marc van Bommel an der Seitenlinie, der auch die ein oder andere Champions League Schlacht schon geschlagen hat, dass er die Wolfsburger vernünftig einstellt und da auf jeden Fall mit 3 Punkten nach Hause nach Wolfsburg kommt. 3 Punkte mit nach Hause am Wochenende hat auch Borussia Dortmund mitgenommen aus der Bayer Arena. Gleichzeitig noch ein schönes Geschenk an Marco Rose verteilt, der Geburtstag hatte an dem Tag. Also ich weiß ja nicht, wie es euch Samstagnachmittag ging. Also das war wieder das Spiel, wo ich mich am meisten darauf gefreut hatte und wir sind definitiv nicht enttäuscht worden, würde ich sagen.
Ja, das war ein Spektakel, ja.
Ja, oder wie würde Gregor Kobel sagen, nice. Hat das jemand gelesen in der Sportbild unter der Woche?
Nein.
Als es darum ging, letztendlich Gregor Kobel von dem Transfer zu überzeugen, also aus Sicht von Marco Rose, und er dann erstmal im Internet googeln muss, in welchem Zusammenhang man das Wort nice letztendlich in Satzstellungen dann eigentlich auch platzieren kann, weil wohl Gregor Kobel jede Frage oder jeden Satz mit in etwa nice kommentiert hat. Und genauso nice war auch das Spiel meines Erachtens.
Ja, das war es definitiv, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz erwähnen, das letzte Mal, wo ich in Leverkusen im Stadion war, war auch dieses Spiel, da hat Bayer Leverkusen noch kurz vor Schluss getroffen haben, auch noch hat auch noch Kevin Volland dort gespielt und die Bender-Zwillinge, das war ein ähnliches Torspektakel. Ja, das Spektakel nahm seinen Lauf, schon nach 10 Minuten ging die Werkself mit 1-0 in Führung, der starke Florian Wirtz, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft gespielt hatte, setzt sich da richtig schön durch, lässt Gregor Kobel keine Chance, der BVB völlig auf dem falschen Fuß erwischt, sage ich jetzt mal, Ballverlust auf der linken Seite. Und Leverkusen auch sehr stark gepresst in dem Moment. Paulinho, der bei dem Spiel auch wieder sehr stark gespielt hat, gewinnt da den Ball gegen, ich meine, Guerrero war es und setzt dann Wirtz halt in Szene. Und kurz danach kam noch ein Freistoß, den Leverkusen hatte, den Patrick Schick knapp drüber setzt. Ja, und den 1-1-Ausgleich trifft Erling Haaland zum Ausgleich, der bei dieser Begegnung auch wieder war, glaube ich, an einem Tor eins hat er selber gemacht, 2 hat er vorbereitet, war wieder
2 hat er selber gemacht.
2 waren sogar gut, ja. Und 2 selber vorbereitet dann. Ja, Thomas Meunier auf der rechten Seite, schöne Hereingabe. Leverkusen konnte den Ball nicht richtig klären. Und das war die Szene, die ich vorhin mal angesprochen hatte. Thomas Meunier hat auf der rechten Seite so viel Platz, wird nicht angegriffen. Schöne Flanke auf den kurzen Pfosten. Erling Haaland wird von Jonathan Tah und Kusunu auch nicht, wird nur Geleitschutz, bekommt nur Geleitschutz und kann dann ganz entspannt einnicken zum 1-1. Ja, unterm Strich gut gemacht von Erling Haaland. Und kurz danach kam ja sogar eigentlich schon das 2-1 für den BVB. Wirklich gespiegelte Situation, genau das gleiche Bild. Wieder Flanke rein, wieder Kopfball. Allerdings ging da vorher ein Foulspiel voraus. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, das Foulspiel. Es war Dahoud an Diaby, der ihm dann von hinten ein bisschen die Beine wegzieht nach dem VAR, der er eingegriffen hatte. Völlig zu Recht das Tor auf jeden Fall zurückgenommen worden. Ja, und dann ging es ja kurz vor der Pause, fiel noch das 2-1. Möchte das mal jemand beschreiben?
Ja, war ja ein toller, ausgespielter Konter von Leverkusen. Das ist ja auch irgendwie so, dass so eine leichte Handschrift, die man schon erkennen kann vom neuen Trainer. Also sie schalten unglaublich schnell um, haben natürlich auch auf den Flügeln schnelle Leute. Und Florian Wirtz hat ja dann einen tollen Pass auf Patrick Schick gespielt und der ist im Moment in einer tollen Form und hat das Ding dann auch in die lange Ecke reingehauen.
Dann kurz nach der Pause, 48. Minute, der 2:2-Ausgleich durch Julian Brandt, den ehemaligen Leverkusener. Ja, was soll man zu dem Tor sagen? Haaland spielt einen schönen Doppelpass, setzt Brandt in Szene und wie er den Ball dann mit der Hacke mitnimmt, würde ich sagen, so ein 50-50-Ding zwischen kann er und hat ein bisschen Glück gehabt. Und wie er dann den Ball über Radetzky quasi unter die Latte nagelt, war auch schon stark gemacht.
Wobei man da auch sagen muss, Jonathan Tah sah da natürlich auch nicht ganz so gut aus. Ist mir ohnehin, glaube ich, bei dem Spiel Cousinou und Tah, das ja, weiß ich, hat doch einen oder andere leichten Fehler noch drin gehabt. Da muss defensiv sicherlich noch ein bisschen einiges verbessert werden, gerade wenn du konstant einfach auch Spiele gewinnen willst.
Ja, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass Fabi mich darauf anspricht, was mit Cousinou los war bei dem Spiel, den ich ja die letzten Wochen in den Himmel gelobt habe schon wieder. Hatte bei dem Spiel die eine oder andere unglückliche Situation auf jeden Fall. Aber ja, nach dem 2:2-Ausgleich folgte wieder die Führung für Bayern 0 für Leverkusen. Nach einer Ecke von Demirbay klärt Haaland eigentlich den Ball aus dem 16er. Diaby versucht einen Direktschuss mit links. Den Ball trifft er nicht richtig und dann hat er die zweite Chance mit rechts und ja, zieht dann flach ab in die lange Ecke. Kobel wieder ohne Chance. Ja, wovon sich der BVB aber auch wieder mal erholte. Nach einem wirklichen Traumfreistoß von Rafael Guerrero kam es zum 3:3. Vorher war ein Foulspiel von Andrich an Bellingham. Wie habt ihr es vorgesehen?
Ja. Dumm von... Selten dämlich, kann man da glaube ich sagen. Allein für so einen Foul hätte Trainer den schon Robert Andrich runterholen müssen. Also das, wenn du weißt, dass beim Gegner einfach gute Freistoßschützen sind, das verstehe ich sowieso nicht. In vielen Spielen sieht man das ja, dass ja, die Spieler einfach Foul spielen, obwohl das ja überhaupt gar nicht nötig ist. Und da hat man es dann wirklich gesehen, dass, ja, also es war wirklich ein sehr, sehr dummes Foul und dann kriegst du halt das 3:3, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das ein sehr, sehr schöner Freistoß war.
Fabi, bei dem Foul auch Pflicht ist uns bei oder?
Geteilt? Ja, ich meine, ihr habt es ja gerade eben schon gesagt. Also
Hat Witzel natürlich auch, nicht Witzel, Bellingham clever gemacht, hat er natürlich auch dankend angenommen. Kommen wir aber zu der Szene, die das Spiel dann letztendlich entschieden hat. Das 4:3, der Elfmeter von Erling Haaland, da brauchen wir nicht drüber reden, den hat er souverän verwandelt. Das Foulspiel, was ja erst nicht wirklich gepfiffen wurde, aber dann nach Videobeweis dann zum Elfmeter geführt hat. Es war halt ein Zweikampf, wie auch so häufig an der Außenlinie vorkommt. Es wird geschubst, es wird ein bisschen die Schulter angezogen oder ein bisschen mit den Armen gedrückt. Ich persönlich hätte jetzt keinen Elfmeter gegeben. Das sieht natürlich dramatisch aus in den Wiederholungen, wie die Hand dann bei Reus im Gesicht landet und so. Aber ich tue mich da extrem schwer, da zu sagen, es war ein berechtigter Elfmeter.
Wobei man da die Frage stellen muss, ob Cousinou dann auch wirklich so dahin gehen muss. Ne?
Gebe ich dir auch recht, der hätte es wahrscheinlich nur mit Körper machen können. Fabi, wie siehst du es?
Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist dann gleich, wenn wir ins nächste Spiel reingehen, da gibt es auch eine Elfmetersituation, die dann auch vom Videobeweis oder vom Videoassistent letztendlich dann auch entweder entschieden wird oder dann zumindest er sich meldet. Du kannst es drehen oder du kannst es wenden, wie es ist. Ich hätte jetzt tatsächlich in dem Fall wohl eher weniger auf Elfmeter entschieden, weil es für mich dann ja nicht genug war. Letztendlich kann sich aber auch keiner beschweren, wenn es Elfmeter gibt.
Denke ich auch. Unterm Strich, ich weiß nicht, wie eure Meinung da ist, steht ein für mich glücklicher Punkt Gewinn für den BVB?
Also meine Frage wäre jetzt natürlich eher, wenn du wirklich eine Spitzenmannschaft sein willst als Borussia Dortmund, kannst du dir das erlauben, defensiv so löchrig zu sein. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du in so einem Spiel wie jetzt gestern auch gesehen hast, was da für eine Qualität speziell nach vorne in der Mannschaft steckt. Und wenn wir dann die Leverkusener nehmen, die es halt einfach wieder nicht schaffen, zu Hause mal eine Top-Mannschaft zu bezwingen nach dreimaliger Führung, ist für mich auch ein Indiz dafür, dass es eine Mannschaft ist, die vielleicht doch nicht so weit ist, um ganz vorne Champions League mitzuspielen. Weil bei allem Respekt, aber wenn du zu Hause dreimal führst, dann darfst du am Ende nicht 4-3 verlieren, oder?
Gebe ich dir vollkommen recht, Leverkusen genau das Gleiche, aber du hast Dortmund als Spitzenmannschaft angesprochen. Also für mich die Dortmunder gerade in der Konterabsicherung oder in dem schnellen Umschaltspiel, wo sie jetzt bei dem Spiel wirklich häufig reingeraten sind, keinen Zugriff im Mittelfeld bekommen und teilweise wirklich überlaufen wurden. Also da muss ich Marco Rose auf jeden Fall für die nächsten Wochen, gerade wenn es dann international auch weitergeht, gerade im Mittelfeld was einfallen lassen, um da wieder mehr Stabilität und Sicherheit reinzubekommen.
Ja, das Problem, also was ich einfach sehe, jetzt gerade jetzt, wenn die Champions League beginnt, solche Spiele gewinnst du nicht, wenn du am Mittwoch oder am Dienstag noch Champions League hattest. Ja, du kannst dich nicht immer noch so aufraffen und dann nochmal alles raushauen. Und da muss man wirklich sagen, dass es dann auch eine Frage der Qualität ist, ob du dann noch Champions League spielen, das wird man ja jetzt erst sehen, auch mal so ein Spiel vielleicht nur 1-0 gewinnst. Ja, oder meinetwegen nur 1-1, aber du kannst nicht ständig immer drei Rückständen hinterherlaufen. Das geht auf Sicht nicht. Und das ist dann auch, da habt ihr völlig recht, also defensiv muss da noch viel, viel mehr kommen.
Aber ich denke, sind wir uns einig, unter der Woche jetzt das erste Auswärtsspiel in der Champions League bei Beşiktaş, dass, denke ich mal, sollte der BVB mit 3 Punkten zurück nach Hause kommen. Den Anspruch
Muss.
sollte der BVB auf jeden Fall haben.
Muss, alles andere ist eine Enttäuschung.
Kommen wir zu einem Spiel, was uns auch nicht enttäuscht hat, das Samstagabend-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Auch vollkommen das gehalten, was es mehr oder weniger vorhergesagt hat, das Spiel. Oder Fabi?
Ja, also es war im Vorfeld ein Spiel, was wir ja vor der Länderspielpause schon mal ein Stück weit angesprochen haben, was für beide Seiten ja in gewisser Hinsicht schon so ein Early Do und Do or Die Match ein Stück weit war. Für die Leipziger, die auf keinen Fall verlieren durften, die Bayern, die ja letztendlich einfach auch ein Stück weit das bestätigen mussten, was sie sich ja spätestens seit dem Supercup ein Stück weit erarbeitet haben, also mit den Siegen entsprechend. Und ja, letztendlich ja mit ein bisschen Glück dann auf die Siegerstraße geleitet worden. Meines Erachtens eine dumme Aktion von Campbell, den Ball so klären zu wollen, also dann wirklich auch proaktiv den Arm nach vorne zu schieben. Wo ich wirklich auch sagen musste, unabhängig davon, welches Trikot ich auf der Couch trage zu Hause. Aber es sah dann schon eher aus wie eine aktive Bewegung, oder?
Also, wo Kevin Campbell, ich habe es so gesehen, er hat ja wirklich versucht oder hat ja wirklich den Arm komplett an seinen Körper angelegt und hat dann halt versucht, den Ball irgendwie nach vorne zu drücken, damit er ihn besser spielen kann und so. 50-50. Also, ich tue mich da auch wieder extrem schwer, da hundertprozentig zu sagen, das muss man als Elfmeter pfeifen. Davor die Szene, wo Leipzig sich dann im Nachhinein beklagt, du hattest es gerade angesprochen, Fabi, die Szene von Thomas Müller. Das war für mich definitiv kein Elfmeter. Er steht mit dem Rücken, dreht sich noch weg und hat auch die Fläche nicht verbreitert. Also das war für mich definitiv kein Elfmeter. Bei Campbell aus meiner Sicht eher auch nicht.
Es war halt dann die Bewegung zum Ball, die man ja schon trotz auch angelegten Armen dann schon irgendwie ein bisschen sehen konnte. Und ich glaube, jeder, der schon mal selbst auf dem Platz stand und so einer Kugel hinterhergelaufen ist, der weiß schon auch, dass manche Bewegungen zum eigenen Vorteil genutzt werden können. Und ich glaube, es war einfach in dem Moment ja eine Sau dumme Entscheidung, die er im Nachhinein wahrscheinlich auch extrem bereut hat. Ja, und dann gehen die Bayern meines Erachtens mit 1-0 in Führung und waren dann letztendlich eigentlich auch auf dem besten Weg. Und dann war es für mich aber auch so, dass es sehr, sehr ausgeglichen war. Also vor allem dann auch die erste Halbzeit, eigentlich dann zum Teil im Laufe des Spiels eigentlich auch ähnlich, dass die Leipziger Gefühl ein bisschen mehr Ballbesitz auch hatten, was untypisch für Bayern ist, glaube ich, oder?
Ja, ich hatte nach dem Spiel auch mir die Statistiken mal angeguckt, aber wurde dann auch bestätigt von dem, was ich gesehen habe. Also was ja auch wirklich sehr, sehr selten dazu kommt zu dem Ballbesitz, ist, dass Bayern als Mannschaft auch nochmal 5 Kilometer mehr laufen musste als RB Leipzig. Also die haben hinterher schon den Ball schön laufen lassen, bei den ein oder anderen Situationen ein bisschen überhastet im Abschluss, ein bisschen unglücklich. Die Frühführung für Bayern war natürlich tödlich für RB, die aber auch das ganze Spiel über auch nach dem 2-0, 3-0 auch weiterhin nach vorne gespielt haben. Das muss man denen ja auch hoch anrechnen. Aber unterm Strich clevere Bayern, würde ich auch sagen.
Ja, also wenn ihr über Bayern sprecht, höre ich euch immer gerne zu, aber ich schließ mich da an. Also wirklich, ja, und vor dem Tor natürlich dann auch absolut eiskalt, die Bayern. Man kann Leipzig im Prinzip nicht viel vorwerfen. Die wollten ja auch. Also das war ja nicht so, dass sie sich dann auch noch ergeben haben. Aber ihr habt es eigentlich schon gesagt. Also Bayern wirklich eine abgezockte Leistung. Ich muss auch sagen, kann mich an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war vielleicht 3 oder 4 Minuten vor Schluss, wo Sané an der Eckfahne den Ball verloren hat oder keinen Freistoß bekommen hat, dann wirklich noch im Sprint zurückgelaufen ist. Und boah, also das war schon gut.
Also ich denke auch, der Trip zur Nationalmannschaft und ich weiß nicht, was Hansi Flick Leroy Sané da geflüstert hat. Also ich habe auf jeden Fall bei dem Spiel einen Leroy Sané, auch wenn ich bei der Zweikampfquote von der Statistik her immer noch nicht wirklich überzeugt bin, aber auf jeden Fall einen sehr arrangierten, motivierten Leroy Sané gesehen, der auch Spielfreude versprüht hat, gute Aktionen hatte und sich dann auch mit dem Tor nach der schönen Vorarbeit von Jamal Musiala, der ja kurz vor der Halbzeit für den verletzten Sergio Gnabry reingekommen ist, auch belohnt hat. Und unterm Strich der Joker, der eingewechselt wurde, ein bisschen durch Glück, durch die Verletzung von Sergio Gnabry, Musiala, Fabi, Key Faktor bei dem Spiel.
Es gab noch den einen oder anderen, den ich definitiv auch noch erwähnen wollen würde. Wer zum Beispiel für mich wirklich einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht hat, war Lucas Hernandez. Ich wünsche mir einfach nur für ihn, für die Bayern, vielleicht auch für die Bundesliga, dass er wirklich jetzt mal fit bleibt und letztendlich da auch seine Chance nutzen kann, die er dann hoffentlich bekommt. Aber klar, natürlich ein Spiel wird immer in der Offensive dann entschieden. Es ist natürlich dann auch das Attraktivere für die Leute, die vor dem Fernseher sitzen. Ja, und da steht im Moment so ein 18-Jähriger auf dem Platz, der eine Veranlagung hat, die extrem gut ist, wo man sich nur für ihn wünschen kann und auch für die deutsche Fußballnation, für die Nationalmannschaft, dass die Entwicklung so weitergeht, weil dieser junge Mann, der hat absolutes Weltklasse-Potenzial. Und das lässt er mittlerweile ja, Woche für Woche aufblitzen, in einer Art und Weise. Bescheiden, nicht den Eindruck erweckend, dass er am Montag mit einem Ferrari kommt und 12 Tätowierungen überall am Körper hat, sondern er macht einfach so dieses unbekümmerte, ja, noch fast Jugendliche, was er da auf den Platz bringt. Und gestern dann eben auch ja, der Unterschied war in dem Spiel. Und die Bayern letztendlich mit seinem 2-0 und dann auch mit der Vorbereitung zum 3-0 das Spiel mit entschieden hat.
Ja, dann der zwischenzeitliche Anschlusstreffer nochmal, das 1 zu 3, nur 4 Minuten nach dem 3 zu 0 durch Konrad Leimer. Ja, ich würde sagen, satter Sonntagsschuss, es war ein Samstagabend, schön in den Winkel, unhaltbar für Manuel Neuer. Ja, so ein Schuss kann da mal reingehen, wurde allerdings auch nicht wirklich daran gehindert. Freie Schussbahn, konnte man nichts machen. Ja, aber dann Leipzig nochmal mit einer Drangphase. Jesse Marsch hat nochmal alles nach vorne geworfen, Forsberg rein und dann hat er auch noch Pausen reingeworfen. Silva, der bei dem Spiel sich auch aufgerieben hat in den Zweikämpfen, ein, zwei gute Abschlüsse gehabt hat. Ein Tor ist aufgrund von Abseits nicht gegeben worden, aber auch immer noch nicht so wirklich angekommen, meiner Meinung nach, beim RB-Spiel. Dani Olmo war jetzt, glaube ich, auch oder das zweite Spiel von Anfang an. Dem merkte man auch noch ein bisschen an, dass er ein bisschen Anpassungsprobleme hat, beziehungsweise sich erst wieder in Rhythmus spielen muss. Ja, dann hat Yusuf Paulsen kurz vor Schluss, 87. nochmal die Chance zum 3 zu 2. Allerdings dann paar Minuten später quasi mit Schlusspfiff dann noch das 4:1 durch Choupo-Moting. Was ich ein bisschen schade fand, wer mir bei RB ein bisschen abgefallen ist, den kennen wir aus der letzten Saison eigentlich viel, viel offensiv stärker, war Angelinho. Der braucht, glaube ich, noch ein paar Wochen, bis er wieder zur Altersstärke findet.
Ja, also was mir, das stimmt, aber dass mir auch bei Leipzig, was ich vielleicht auch in meiner Einschätzung unterschätzt habe, dass die Abgänge, glaube ich, auch von Sabitzer und Konaté, glaube ich auch, dass die echt doch einiges an Eingespieltheit genommen haben. Und das sieht man, glaube ich, bei Leipzig sehr gut, dass da noch vieles nicht zusammenpasst, dass Jesse March auch noch nicht so wirklich ja, den Weg gefunden hat. Und deshalb ist der Start, glaube ich, auch so holprig verlaufen. Aber ich glaube schon, wenn jetzt auch Dani Olmo mehr in Rhythmus kommt, André Silva mehr Bindung einfach auch zu diesem Stil bekommt, dass es dann wieder aufwärts geht. Aber man muss wirklich sagen, dass RB sich noch nicht so wirklich gefunden hat.
Ja, was halt bei RB, glaube ich, ein Stück weit jetzt einfach auch das Problem ist, das Einzige, was wirklich verdammt weh tut, ist die Niederlage am ersten Spieltag gegen Mainz. Weil danach hattest du ein Spiel gegen Wolfsburg, was im Moment wahrscheinlich auch jede andere Mannschaft in der Liga verlieren könnte. Und du hast dann jetzt eben auch, das war das, was ich vor der Länderspielpause auch gesagt habe, du spielst dann einfach gegen die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, die aber auch auf einem sehr guten Weg war und letztendlich ja gestern wieder eindrucksvoll gezeigt hat. Im Übrigen genauso wie in dem Supercup-Finale auch, was da letztendlich für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Ich war dann für mich nur ein Stück weit überrascht, dass Leipzig vor allem nicht dann stärker wurde, als er angefangen hat, also Nagelsmann angefangen hat, ja, die ersten Wechsel vorzunehmen. Nämlich Lewandowski rauszunehmen, der ja immer wieder ein Spieler ist, der dann auch vorne mal so einen Ball festmachen kann. Goretzka ging raus, hat dann natürlich dafür auch ein bisschen gesorgt, dass die Leipziger ein bisschen mehr Ballbesitz oder ein bisschen mehr Überhand auch bekommen haben. Aber letztendlich, so fair muss man sein, das war ja eine sehr, sehr souveräne Leistung der Bayern. Und am Ende des Tages würde ich sogar auch sagen, ja, ein absolut verdientes 4:1.
Dem kann ich nur beipflichten, Fabi. Und ja, jetzt kommt es für die beiden Mannschaften natürlich zu zwei richtig klasse, klasse, super, super Spielen unter der Woche in der Champions League. RB Leipzig gastiert bei Pep Guardiola. Das wird, glaube ich, fußballerisch auch ein richtig klasse Spiel werden. Und der FC Bayern reist zum FC Barcelona. Da werden Erinnerungen wach an ein sehr hohes Ergebnis. Ich glaube, die Woche Champions League können wir uns richtig drauf freuen.
Also ich auf jeden Fall, also ich glaube nur oder ich wünsche mir aus deutscher Sicht, die meisten Gegner sollten zu schlagen sein. Ich glaube, Lille jetzt am Wochenende auch wieder am Freitagabend schon verloren, sind im Moment überhaupt nicht in Form. Die Dortmunder sollten auch 3 Punkte holen. Ja, ich erwarte Großes und aus Sicht der Bayern ist es vielleicht auch der perfekte Moment, letztendlich ja, das Momentum zu nutzen, was sie jetzt haben. Da ein Stück weit, wenn du jetzt noch den FC Barcelona überrollst oder da beeindruckend souverän schlägst, dann stehst du wieder genau da, wo du selbst als Verein stehen willst, nämlich absolut im Spotlight und alle blicken zu dir auf. Von daher, ja, es wird eine schöne Woche hoffentlich und gucken wir mal.
Gut, zum Abschluss würde ich sagen, fürs Kicker-Manager-Spiel haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Da läuft auch noch gerade ein Spiel. Gladbach-Bielefeld, da steht es gerade kurz vor der Halbzeit 1:1. Da gehen wir eventuell nächste Woche dann nochmal drauf ein, je nachdem, wie das Spiel sich weiterentwickelt. Zum Abschluss, Sören, die 4 Partien unter der Woche, deine Tipps? Wolfsburg, Lille?
Wolfsburg gewinnt 3:1 gegen Lille. Bayern, boah, ich muss sagen, von Barcelona habe ich noch kein Spiel gesehen. 2:1 Bayern. Und dann, ich glaube, Dortmund verliert. 1:2. Und ja, Leipzig, ja, City ist natürlich ist echt eine Wucht, würde ich sagen. Ich wünsche mir ein 2-2.
Okay, dann kann Fabi gleich den Schlusstakt sprechen. Ich denke Barca Bayern. Ich tippe einfach mal vom Bauchgefühl her ein 2-2. City gegen RB 3-0. Dortmund gewinnt 2-0 und Wolfsburg gewinnt auch 2-0.
Dann schließe ich ab und sage, es wird ein 3-1 für uns in Barcelona. Die Wolfsburger gewinnen 2-1 in Lille. Die Dortmunder gewinnen ganz souverän 2-0 in Istanbul. Allerdings ja, werden die Leipziger eins auf die Mütze bekommen. City ist zu stark und ich würde mal sagen, das ist ein ganz lockeres 3-1 für City.
Gut, mit diesen letzten Schlusssätzen würde ich sagen, verabschieden wir uns dann für heute. Hoffen auf eine
Jawohl.
schöne Champions League-Woche mit erfolgreichen Ergebnissen für die deutschen Teams und hören uns dann nächste Woche an gleicher Stelle, gleiche Uhrzeit wieder. Bis
Jawohl.
dahin.
Bis bald. Ciao.
Guten Abend. Tschüss.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.